ein Fest, ein Geburtstagsfest für unseren Herr Jesus. Und so möchte ich euch alle zusammen ganz herzlich willkommen heißen heute Morgen. Schön, dass wir jung und alt dürfen beieinander sein. Ich habe eine spezielle Weihnachtsgeschichte gefunden, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar ist das eine Geschichte aus der Optik von Josef. Haben wir wahrscheinlich noch gar nie so überlegt, wie das an Josef gegangen ist in der ganzen Geschichte. Und darum wollen wir uns auf das einmal konzentrieren. Nein, so hätte ich mein Leben nicht vorgestellt. Nicht, dass ich etwa unzufrieden gewesen wäre. Aber es ist alles anders gekommen, als ich mir das als Bub träumen lassen habe. Doch ich will von Anfang an anfangen. Ich heiße Josef. Geboren bin ich in Bethlehem. Meine Eltern sind stolz darauf gewesen, dass ihr Stammbaum bis zurück zum König David gegangen ist. Sie hat mich einen guten Beruf lehren lassen und so bin ich Bauhandwerker geworden. Das Leben in der Nähe von der Hauptstadt Jerusalem war allerdings kein reines Vergnügen gewesen. Wir sind in einem Land, das von den Römern besetzt war und die Herren aus dem fernen Westen haben uns das spüren lassen, wer es sagen hat. Wie der letzte Dreck haben sie uns behandelt. Kein Wunder, dass es immer wieder Aufstände gegeben hat, wo allerdings alle blutig niedergeschlagen worden sind. Und wo sich Gelegenheit gegeben hat, bin ich, wie viele andere meiner Handwerkskollegen, aus Bethlehem ausgezogen in die Provinz, um dort meinem Beruf nachzugehen. Ich landete schlussendlich in Nazareth, an einem kleinen Nest in Galiläa. Dort habe ich Maria kennengelernt, ein junges Mädchen aus gutem Haus. Sie macht mir einen mächtigen Eindruck. Sie ist noch blutjung, aber eine starke Persönlichkeit und im besten Sinn vom Wort fromm. Sie strahlt Liebe und Güte aus, wie sie nur jemanden kann haben, der eine enge Beziehung zu Gott hat. Das ist meine glücklichste Stunde, wo ihre Eltern mir sie als Frau versprochen haben. Wir sind jetzt also verlobt. Ich arbeite mit neuem Schwung, um uns beiden ein sicheres Nest zu bauen. Doch dann sind Sachen passiert, die meine Welt zusammengebrochen lassen und mich schier um den Verstand gebracht haben. Einmal an einem schönen Tag verschwindet meine Verlobte von heute auf morgen. Sie sei bei Verwandten. 3 Monate lang habe ich sie nicht mehr gesehen. Und dann kommt sie zurück und ist schwanger. Schwanger? Von wem? Eins weiß ich hundertprozentig. Nicht von mir. Also hat sie mich betrogen. Wer ist der Vater? Maria erzählt etwas von Gott. Na klar, irgendwie steckt Gott hinter jeder Schwangerschaft und Geburt. Aber da muss wohl irgendjemand Menschlicher auch noch mitgeholfen haben. Ich bin am Boden zerstört. Enttäuscht, verwirrt, ratlos. Und dabei liebe ich meine Maria immer noch. Ach, Maria, was soll ich auch nur machen? Ich hätte Maria verklagen können. Schließlich ist sie meine Verlobte und rein juristisch gesehen so etwas wie mein Eigentum. Eine Anzeige, ein kurzer Prozess und dann hat man sie als Ehebrecherin gesteinigt. Ich hätte die Verlobung auch auflösen können. Und dann wird Maria als ledige Mutter lebenslänglich zeichnen sein. Du Hur, hat man ihr hinterhergerufen. Nein, das habe ich ihr auch nicht antun. Trotz allem liebe ich sie doch immer noch. Ich entschloss mich heimlich, sie zu verlassen. Damit wären die Leute damit wäre ich aber für die Leute aus Nazareth ein Schuft gewesen. Das hätte mir dem Josef nie zutraut. So ein Schwein. Erst macht er dem armen Mädchen einen dicken Bauch und dann verduftet er bei Nacht und Nebel. Das arme Ding. Gott sei Dank. Ich habe eigentlich schon meine Sachen gepackt und da passiert schon wieder etwas Unglaubliches. Zmitz in der Nacht redet Gott zu mir und macht mir unmissverständlich klar, dass Maria mir die Wahrheit gesagt hat und dass ich sie nicht verlassen soll, sondern sie heiraten soll. Fragen Sie mich nicht, woher ich weiß, dass es Gott war, wo da mit mir geredet hat. Ich weiß es einfach. Und ich bin doch ein bodenständiger Handwerker und kein Träumer. Ich begreife heute noch nicht, was da mit der Maria passiert ist. Aber ich vertraue darauf, dass Gott mich nicht belogen hat. Kurz und gut, ich heirate meine schwangere Verlobte und es stört mich nicht, nur fast nicht, dass hinter unserem Rücken getuschelt wird, na, die haben wohl auch nicht können warten. Hauptsache ist, das Kind hat doch einen Vater und damit sogar hochoffiziell einen Stammbaum, der bis zu David zurücklangt. Und jetzt warten wir auf die Geburt von unserem Kind. Da geraten unsere häusliche Idylle erneut aus den Fugen. Der Erleuchtete von Rom will die Steuerschrauben anziehen und gibt den Befehl raus, alle Untertanen haben sich in die Steuerliste einzutragen. Und zwar ist jedes in seinem Geburtsort. Ein riesiger Gmotz im ganzen Land. Aber schließlich ist die halbe Welt unterwegs und da dabei auch ich selber in Begleitung mit meiner hochschwangeren Maria. Es bricht mir fast das Herz, ihr so eine weite und beschwerliche Reise von Nazareth, ganz im Norden, nach Bethlehem in Juda zuzumuten. Und dann ein weiterer Tiefschlag. Wir kommen in Bethlehem an und finden keine Unterkunft. Alles überlaufen. Wir haben uns eigentlich schon darauf verlassen, dass wir bei Verwandten hätten können unterkommen. Aber die sind alle etwas unter das Dach ausgebucht. Ausgerechnet jetzt setzen die Wehen ein. Ich glaube, so geschwitzt habe ich in meinem ganzen Leben noch nie. Von meiner armen Maria ganz abgesehen. Gott sei Dank bieten wir uns dann in einem Haus noch einen Platz an bei den Haustieren. Wenigstens kann jetzt Maria dort ohne neugierige Zuschauer unser Kind auf die Welt bringen. Ein Bub. Wir nennen ihn Jesus. Der Futtertrog wird mit Stroh ausgelegt und zum Kinderbett umfunktioniert. Kaum ist nach der Geburt Ruhe eingekehrt, ein riesiges Gejohl und Gepolter. Ich muss gestehen. Zuerst habe ich einen riesen Schreck bekommen, als ich da plötzlich so ein paar wilde Gestalten, Schafhirten, bei uns auftaucht sind und sich um unser Kleid gedrängt haben. Aber dann, wo sie erzählt haben, was sie auf dem Feld erlebt haben und dass der Engel ihnen gesagt hat, da bei uns in der Futterkrippe würden sie den Heiland vorfinden, den Retter von der Welt. Da passen auf einmal einige Puzzlesteine wieder zusammen. Und ich fange an zu begreifen, dass ich mit meiner Familie ein Teil von grossen göttlichen Plan bin. Wir bleiben noch eine Weile in Bethlehem und kommen noch mehr Besuch. Hoher Besuch von vornehmen Leuten, von denen ich aber die Sprache gar nicht verstanden habe. Auch sie sind durch göttliche Zeichen zu uns gekommen. Nein, zu unserem Sohn. Leider lenken sie aber auch die Aufmerksamkeit von unserem jüdischen König Herodes, dem Marionettenkönig Pharaons Gnade, nennen wir ihn, auf unseren Sohn hin. In seiner Paranoia hat er ihn als eine Gefahr für seine Herrschaft gehalten und eine blutige Säuberung vorbereitet. Und wieder redet Gott direkt zu mir: Bei Nacht und Nebel fliehen wir nach Ägypten und tun dort Asyl beantragen. Glücklicherweise hat man dort ein liberales Asylgesetz, nicht auszudenken, was mit uns und unserem Sohn passiert wäre, wenn man uns in unser Ursprungsland ausgeschafft hätte. Erst als wir erfahren haben, dass der Herodes gestorben ist, kehren wir wieder in die Heime zurück, nicht nach Bethlehem, sondern nach Nazareth, wo ich wieder meinem Beruf nachgegangen bin. Ja, und damit ist meine Geschichte schon erzählt. Ich arbeite weiterhin in meinem Handwerkerbetrieb und ernähre meine wachsende Familie. Meine Frau Maria kommt später ganz gross raus. Ich mag sie ihr gönnen. Sie ist wirklich eine außergewöhnliche Frau. Und ich liebe sie so sehr wie am ersten Tag. Mein Sohn Jesus arbeitet zuerst bei mir im Betrieb. Dann, mit etwa 30, zieht er aus. Er ist ein begnadeter Prediger und schart viele Menschen um sich. Ich begreife nie ganz. In vielen bleibt er mir ein Rätsel. Ich selber bin ein Mann, von dem man immer nur sagt, Mann von oder Vater von. Ein Leben lang stehe ich im Schatten von meiner starken Frau und von meinem über alles geliebten Sohn. Aber ich bin zufrieden, wenn ich die Rolle, so wie sie ist, und Gott mir zugeteilt hat, dass ich die kann spielen kann.
Go tell it on the mountain that musste neulich im Gespräch mit jemandem feststellen, dass wir in der Weihnachtszeit gemessen an andere Kulturen und Kontinente eine wunderschöne Tradition haben, nämlich die Adventszeit. Die Zeit, wo wir auf Weihnachten so langsam zugehen und wo es in unserer Kultur so schöne Sachen wie jeden Sonntag eine neue Kerze gibt. Heute sind alle vier an. Und wo es dann drauf zuläuft, dass es am Heiligen Abend, an Weihnachten, auch einen Weihnachtsbaum gibt. Heute haben wir schon den vierten Advent und noch keinen Tannenbaum, sagte meine Frau beim Mittagessen. Dann bleibt er länger frisch und nadelt nicht so früh, war meine einsilbige Antwort. Ich hatte nämlich schon einen Plan, wie ich dieses Jahr besonders günstig zu einer Tanne kommen würde. Wer mich kennt, weiß, dass meine Pläne immer genial sind. Nur mit der Umsetzung hapert es manchmal. Um meine Frau nicht zu beunruhigen, erklärte ich ihr nach dem Essen, dass ich neulich günstige Bäume gesehen hätte und ich mal eben sehen wollte, ob es da noch welche gäbe. Ich bin in einer halben Stunde wieder da, rief ich ihr bereits beim Verlassen des Hauses zu und weg war ich. Beim Spaziergang am ersten Advent hatte ich oben im Wald eine nicht eingezäunte Anpflanzung mit Jungtannen gesehen. Die Bäumchen hatten gerade die richtige Höhe fürs Wohnzimmer und günstig waren sie außerdem. Ich parkte das Auto auf einem Waldweg und schlich mit Säge und Gartenschere bewaffnet durchs Unterholz. Eigentlich bin ich kein ängstlicher Mensch, aber hier klopfte mein Herz plötzlich heftig und ließ sich auch durch meine beschwichtigendes Zureden nicht beruhigen. Ich erreichte die Jungpflanzung und hatte auch schnell einen schönen Baum gefunden. Ein Stück weiter entdeckte ich dann jedoch einen hübscheren. Als mir auch noch ein dritter gefiel, wurde ich unentschlossen. Ich entschied mich schließlich für das zweite Exemplar, schnitt die unteren Zweige ab und begann zu sägen. Das Bäumchen fiel zur Seite. Ich bereinigte den Stamm und zog es dann bis zum Waldweg hinter mir her. Dort angekommen, hielt ein Auto neben mir. Mein erster Gedanke war: Jetzt nur nicht nervös werden. Ganz cool bleiben und so tun, als gehörtest du hierher. Der Mann kurbelte das Fenster herunter und fragte: Wie viel kostet hier ein Baum? Ich sah ihn wohl etwas verdutzt an. Jedenfalls wiederholte er: Wie teuer ist so ein Baum? Die kleinen 10, die größeren 20, antwortete ich nun geistesgegenwärtig. Okay, sagte mein Gegenüber. Stieg zu meinem Entsetzen aus dem Auto und begann, nach einem attraktiven Exemplar zu suchen. Ich überlegte, was nun angebracht sei. Sollte ich schnell abhauen oder wäre es klüger, den Schein zu wahren und hier den Verkäufer zu spielen? In meine Gedanken hinein rief er schon: Hey Meister, kannst du mal kommen und hier absägen? Ich legte mein Bäumchen zur Seite und tat, wie mir geheißen wurde. Er zückte sein Portemonnaie und zog 20 Franken heraus. Als ich zögerte, fragte er: Oder ist dieser teurer? Nein, nein, antwortete ich, ist schon in Ordnung. Während wir zurück zum Weg gingen, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen. Ein weiteres Auto hielt an. Diesmal ist es bestimmt der Förster, schoss es mir durch den Kopf. Ein Ehepaar stieg aus dem Wagen und fragte ebenfalls nach den Preisen für die wunderschönen Bäume. Die Frau schwärmte mal für diese, mal für jene Tanne. Als sie sich endlich für eine entschieden und ich sie bereits abgesägt hatte, rief sie plötzlich: Ego, und diese hier ist noch viel schöner. Und in meine Richtung: Würden Sie mir bitte hier absägen? Die andere können Sie sicher noch verkaufen. Gehorsam sägte ich auch noch den zweiten Baum ein, kassierte wieder 20 Franken und 5 Dankeschöns und hoffte, dass ich nun ebenfalls mich vom Acker machen konnte. Aber weit gefehlt. In der Zwischenzeit hatten noch 3 weitere Autos angehalten. 2 Familien. Eine davon mit einem Hund und ein Herr in einem grünen Parka, der mich am meisten beunruhigte. Die Kinder und der Hund betrachteten die Anpflanzung als einen Ort Verstecken und Fangen zu spielen. Der Hund bellte vor Vergnügen, während die Erwachsenen die Qual der Wahl hatten, die passende Tanne zu finden, um damit ihr Heim möglichst vorteilhaft zu dekorieren. Da die Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, favorisierten die einen einen möglichst gleichmäßig gewachsenen Baum, die anderen schwärmten für ein äußerst ausladend gewachsenes Exemplar. Männer waren leichter zufriedenzustellen als Frauen. Wenn einem Baum mal ein Zweig fehlte, weil er zu nah am nächsten gestanden hatte, war das für Männer kein Grund, diesen Baum nicht zu kaufen. Zu Hause würde er sowieso an der Wand stehen, was somit kein Hindernis für einen Kauf darstellte. Es kamen immer mehr Menschen. Und nach einer Stunde hatte ich den Überblick verloren, wie viele Bäume ich schon verkauft hatte. Mit Entsetzen sichtete ich unseren Apotheker unter den Käufern. Ich versuchte, mich zu verstecken, aber ohne Erfolg, weil sein Hund mich einen Augenblick später schwanzwedelnd begrüßte. Dem Gespräch aus Belanglosigkeiten folgte die Erklärung, dass ich am Wochenende dem Forstamt unter die Arme griff, um beim Ausdünnen des Bestandes nützlich zu sein. Schließlich standen die Bäume ja auch viel zu dicht. Etwas ratlos wirkte ich, als mich jemand danach fragte, welche Sorte von Tannen diese seien. Ich glaube Nordmann-Tannen, faselte ich. Glaube ich, echelte mein Gegenüber und fand es äußerst belustigend, dass ich quasi als Vertreter des Forstamtes nicht wusste, was ich hier verkaufte. Ein andermal wurde meinem Geschäftssinn Nachhilfe erteilt. Sind Sie verheiratet, wurde ich gefragt. Als ich bejahte, meinte die geschäftstüchtige Dame, dass ich doch meine Frau mit einspannen könne. Eine Bude mit Glühwein und Würsten wäre geradezu eine Goldgrube. Außerdem würde ich die Bäume sowieso viel zu günstig verkaufen. Und im nächsten Jahr würde sie an meiner Stelle schon mit dem Verkauf eine Woche früher beginnen. Viele Leute hätten sich bis zum 4. Advent bereits mit einem Baum eingedeckt. Und nur eine Säge sei auch viel zu wenig. Aber das könnte sie noch verstehen, weil ja sonst jeder irgendwo rumsägen würde. Und es wäre sicher günstiger, wenn ich eine rote Jacke trüge, denn so sei ich zwischen all dem Grünzeug äußerst schlecht auszumachen. Ich arbeitete mindestens für 3 an diesem Nachmittag. Irgendwann stellte ich fest, dass ich begonnen hatte, mich mit diesem Job zu identifizieren. Ich beriet die Leute, schickte sie hierhin oder dorthin, weil ich der Meinung war, den Baum ihrer Wünsche an dieser oder jenen Reihe meiner Anpflanzung gesehen zu haben. Es dämmerte bereits, als der Strom kaufwütiger Tannenbaumbesitzer nachließ. Müde machte ich mich auf die Suche nach meinem Baum, den ich gleich zu Anfang für mich abgesägt hatte. Aber der war spurlos verschwunden. Also nahm ich erneut nach einem Bäumchen für unser Wohnzimmer Ausschau. Es wurde höchste Zeit, weil sich die Dunkelheit mit Macht ausbreitete. Als ich zum Auto zurückkehrte, war es bereits stockdunkel. Auf dem Heimweg fragte ich mich, worauf ich mich da eigentlich eingelassen hatte. Eine Stimme in meinem Innern flüsterte, das war Diebstahl. Ach was, sagte ich mir, die Leute haben mich gezwungen, eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich fuhr rechts ran, kramte die Geldscheine aus meiner Jackentasche, zählte und zählte und zählte und bekam ganz heiße Ohren. Jetzt kann ich noch ein Fahrrad und ein Kettcar für die Kinder zu Weihnachten kaufen, schoss es mir durch den Kopf. Und für meine Frau würde ich auch noch die schicken Schuhe kaufen können, die wir uns sonst hätten nicht leisten können. So beschloss ich, nichts von meinem Nebenverdienst zu Hause zu erzählen. Zu Hause? Seidenteils fiel mir ein, dass der Nachmittag mir und meiner Frau gehört hätte. Die Kinder waren zum Kindergeburtstag eingeladen und wir Eltern wollten uns einen schönen Nachmittag machen, gemütlich Kaffee trinken, anschließend über den Weihnachtsmarkt bummeln und einen leckeren heißen Punsch trinken. Oh, mir wurde ganz flau bei dem Gedanken in der Magengegend. Schweren Herzens fuhr ich nach Hause. Meine Frau kam mir schon entgegen, als ich das Haus betrat. Sie hatte sich Sorgen um mich gemacht und reagierte beleidigt, als ich ihr nicht den Grund meiner Verspätung nennen wollte. Zuletzt redete ich mich mit einer Weihnachtsüberraschung heraus. So endete der Tag mit einem schief hängenden Haussegen. In der Nacht träumte ich von Tannenbäumen. Der Herr im grünen Parker hatte dieses Mal einen Hund dabei und rief in harschem Ton, »Hey, Sie da, was machen Sie da?« Ich ließ den Baum Baum sein und rannte um mein Leben. Der Hund jagte hinter mir her. Meine Flucht endete an einem mannshohen Zaun. Ich bemühte mich, über den Zaun zu klettern, während der Hund nach meinen Füßen schnappte. Ich erwachte klatschnass und mit einem Puls von 150. Ein Glück, dachte ich, alles nur geträumt. Aber dieser Traum stellte sich als äußerst hartnäckig heraus. Er kehrte in der darauffolgenden Nacht wieder. Am Montagmorgen war in mir der Entschluss gereift, zur Ehrlichkeit zurückzukehren. Nach Feierabend nahm ich das ganze Geld. Es waren fast 500 Franken und machte mich auf den Weg zum hiesigen Förster. Zögernd folgte ich dem Kiesweg zum Wohnhaus. Hunde begannen zu bellen und erinnerten mich an meine Träume der letzten Nächte. »Das ist eine Menge Geld«, sagte eine Stimme in mir. Eine andere gab zu bedenken. »Aber es gehört dir nicht. Du könntest deinen Kindern ihr sehnlichsten Weihnachtswunsch erfüllen«, fuhr die erste Stimme fort. »Du wärst nicht glücklich damit«, konterte die andere. »Du hast schließlich 3,5 Stunden dafür gearbeitet.« »Aber es belastet dein Gewissen. Deinen Kindern hast du versucht, zur Ehrlichkeit zu erziehen. Du würdest selbst unglaubwürdig werden«, mahnte die zweite Stimme. In der Zwischenzeit war ich an der Haustür des Försters angekommen. Überhastet betätigte ich den Klingelknopf. Aus lauter Angst, dass ich es mir doch noch anders überlegen würde. Der Förster sah mich ein wenig merkwürdig an, als ich mein Anliegen vorgetragen hatte. Mit beiden Händen holte ich die Geldscheine aus meiner Tasche und legte sie auf den Tisch. Ich schäme mich so dafür. Von Kindern erwartet man selbstverständlich, dass sie hingehen und sich entschuldigen, wenn sie etwas verbockt haben. Sie glauben gar nicht, wie schwer es mir als erwachsener Mann fällt, zu ihnen zu kommen und zu sagen, wie leid es mir tut. Aber davon wachsen ihre Bäume ja auch nicht wieder. Sie haben sicher das Recht, zur Polizei zu gehen und mich wegen Diebstahls anzuzeigen. Aber glauben Sie mir, das ist alles an Geld. Mehr habe ich nicht eingenommen. Entweder war der Förster jetzt sauer auf mich oder ein sehr ruhiger und geduldiger Mann, denn er sagte nicht viel dazu. Die Stille, die zwischen uns entstand, wirkte auf mich beängstigend. Jedenfalls war ich dankbar und froh, als er nach längerem Schweigen endlich zu reden begann. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich nicht böse auf Sie bin. Ich finde es bemerkenswert, dass bei Ihnen die Ehrlichkeit gesiegt hat. Bei vielen Menschen ist das nicht so. Die nehmen sich einfach, was sie wollen und sind dann noch empört, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass das Unrecht sei. Ich will Sie hier nicht verurteilen. Ich möchte Ihnen vielmehr sagen, auch ich lebe davon, dass Gott mir jeden Tag aufs Neue liebevoll und gnädig begegnet. Würde er immer nur korrekt zu mir sein, wäre es schlecht um mich bestellt. Gerade zu Weihnachten wird mir das immer wieder bewusst. Was wäre aus uns Menschen geworden, wenn er Jesus nicht in diese Welt geschickt hätte? Er ist ja nicht geboren worden, damit wir ein romantisches Weihnachtsfest feiern können und möglichst viele aus der Familie zusammenkommen. Er ist vielmehr gekommen, um uns unsere Schuld abzunehmen. Er begann auf dem Tisch das Geld zu sortieren, blickte plötzlich auf und fragte, »Wie viel kostet dein Fahrrad und wie viel ein Kettka?« Ich war ganz irritiert, was ich eben gehört hatte, und war nicht in der Lage, eine realistische Summe zu nennen. Die verständnisvollen Augen und Worte dieses Mannes hatten mich gedanklich total aus der Bahn geworfen. Mit einem Mal schob er den ganzen Haufen zerknüllter Scheine über den Tisch und meinte mit einem Augenzwinkern, ich solle es ruhig behalten und was Schönes damit machen. Schließlich hätte ich auch ordentlich dafür gearbeitet und die kleinen Bäume hätten sowieso durchforstet werden müssen. Plötzlich konnten wir miteinander reden über Tannenbäume und Kinderwünsche, über Schuldvergebung und den liebevollen Umgang mit anderen. Nach fast 2 Stunden verließ ich das Forsthaus als ehrlicher Sünder und mit der Einladung zwischen den Feiertagen mal mit der ganzen Familie einen Gang durch den Wald zu machen. Schon im Begriff, nach Hause zu fahren, drehte ich noch einmal um. Der Förster stand abwartend in der Tür und fragte, was es denn jetzt noch gäbe. Ich drückte ihm 20 Franken in die Hand. Schließlich wollte ich nicht unter einem geklauten Tannenbaum Weihnachten feiern. Neben all dem Schmunzelnden und Humorvollen in der Geschichte hat es mich an der Stelle berührt, wo er gesagt hat, seine Kinder erzieht er dazu, ehrlich zu sein, zu dem zu stehen, was man verbockt hat und um Entschuldigung zu bitten. Und ich kann es ihm nachempfinden, dass es mir Erwachsene genauso geht wie ihm. Es fällt mir um ein Vielfaches schwerer, als ich es oft auch von unseren Kindern erwarte. Und ich musste dann den Bogen schlagen und dran denken, in der Geschichte vom Ueli hieß es, Jesus ist gekommen als Retter der Welt. Und ich würde sagen, als Retter für mich, als Retter auch für dich. Als derjenige, der damals auf so, ja, einerseits Weise, die nicht so ganz immer König entspricht und die in Josef in manchem auch aus der Ruhe und aus der Fassung gebracht hat, auf die Welt komme ich, aber das große Ganze, wir feiern Weihnachten, diese Geburt, darum, weil wir wissen, da kam der Retter. Der Retter, der uns vergeben kann, der Retter, bei dem wir unsere Schuld abladen können. Und das gilt nicht nur am 24. und 25. Dezember, sondern das gilt das ganze Jahr. Das möchte ich euch heute mitgeben. Gott segne euch.
das möchten wir am heutigen Morgen wieder ganz neu. Zu dir kommen in deine Gegenwart, dich zu loben und zu preisen. Ja, dir zu danken, Herr Jesus, dass du die Herrlichkeit vom Vater verlassen hast, dass du auf die kalte und unfreundliche Erde herabgekommen bist. Ja, für das Wunder, das geschehen ist, dass du ohne menschliches Zutun bei der Maria schwanger geworden bist. Dass du aber auch als Wunder auf die Erde gekommen bist. Und dass es so viele Zeichen an so vielen Menschen gezeigt worden sind, dass du wirklich der bist. Dass du der Retter, der Heiland von der Welt bist. Und dafür möchten wir dir am heutigen Tag ganz neu danken.
Manches Mal haben wir ja so, wie soll ich sagen, kleine Probleme. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal ein kleines Problem hattest. Ich habe heute Morgen noch schnell, bevor ich gegangen bin, so ein Teelicht mitgenommen. Und jetzt habe ich so ein kleines Problem. Das kleine Problem ist, ich würde es ja gerne irgendwie anzünden, aber ich bin nicht Raucher. Also Raucher erkennt man immer daran, dass sie sowohl das Verbrennende als auch das Anzündende suchen. Zumindest war es bei Helmut Schmidt so, hat sich immer abgetastet. Und mir geht es jetzt auch so. Ich habe ein Kerzlein, aber es lässt sich nicht entzünden. Jetzt weiß ich nicht von euch. Also wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch ein Feuerzeug dabei hat, dann wird wahrscheinlich jeder denken, okay, dann oute ich mich ja als Raucher. Gell? Also von daher ist das eine schwierige Frage. Und doch, ich würde es echt gern entzünden. Jetzt machen wir das ganz diplomatisch. Wir gehen dahin zur Lichtquelle. Na, mag noch nicht ganz, aber fast. So, jetzt. So ein unscheinbares Licht ist ja manches Mal interessant, gell? Eigentlich zu einer schwarzen Hose gehört so wahrscheinlich ein strahlend weißes Hemd und dann so eine richtig eindrückliche Weihnachtskrawatte. Egal, ob da jetzt ein Weihnachtsmann drauf ist oder Schneeflocken, aber zumindest rot sollte sie sein, so weihnachtsentsprechend. Und jetzt hat der Kerl heute seinen Schlafanzug an, gell? Ja, so ähnlich ging es Jesus auch, gell? Als sich Jesus so geoutet hat und gesagt hat, ich bin Gottes Sohn, da haben die gesagt, hey, also klar, Jesus hatte keinen Schlafanzug an, aber du bist doch ganz normal, also du läufst hier rum, wie an jedem Tag auch, schon nichts Besonderes. Und dann auf einmal, so ähnlich wie bei mir auch, dann kommt da so ein Licht zum Vorschein. Und dieses Licht, das ist ganz interessant, wenn man ins Johannesevangelium hineinschaut, ganz am Anfang, dann kommt Jesus um die Ecke und sagt, und das Licht leuchtet. Jesus wird verglichen mit einem Licht. Ganz interessant. Oh, danke für das Wasser. Dann kann ich im Ernstfall, bevor jetzt das Teelicht ein Loch in den Tisch reinbrennt, kann ich es löschen. Oh, natürlich auch meine Stimme schmieren, ganz klar. Aber Jesus wird von Johannes, seinem Jünger, ein ganz besonderer Mitarbeiter von ihm, so ein ganz enger, der ihm auf der Brust lag. Ich weiß nicht, wie viele Männern ihr schon auf der Brust gelegen seid, ihr Frauen wahrscheinlich nicht ganz so vielen. Im Normalfall maximal einem oder vielleicht noch ein paar Jungs, die man großgezogen hat, hat man sich auch auf die Brust gelegt. Aber so eng waren Johannes und Jesus miteinander. Deshalb kann Jesus von Johannes als das Licht beschrieben werden. Nicht als so ein kleines Lichtlein, wie ich das hier entzündet habe. Auch nicht so leider wie die Kerze, sondern Jesus ist das Licht. Uli hat es ganz toll beschrieben in der Geschichte. Zunächst war er Zimmermann, Jesus, und dann war er derjenige, der Gott uns näher gebracht hat. Und wie hat er das gemacht? ganz praktisch haben wir das erlebt in dieser Erzählung, in dieser Geschichte von Susanne. Gell? Also 500 Franken sind 500 Franken. Und die kann man echt gebrauchen, vor allem in Zeiten knapper Kassen, wie wir es gerade haben. Also allgemein meine ich das. Und dann kommt dieses Licht in das Leben von diesem Mann, wo wir nicht wissen, wie der heißt. Susanne hat es uns nicht verraten. Und dieses Licht leuchtet in sein Leben hinein. Nicht dieses Lichtlein, wo ich jetzt hochhalte, sondern Jesus selber leuchtet in sein Leben hinein. Und auf einmal wird, wie es da so schön heißt, und das meine ich wirklich so in diesem Vers 5, und das Licht leuchtet in die Finsternis. Da, wo er diesen Traum hatte. Da, wo Josef auf einmal gemerkt hat, okay, diese Schwangerschaft war wirklich besonders und diesen Sohn, den ich hier als Pflegesohn habe, ist was ganz Einmaliges. Nämlich er ist Licht. Er hat schon geleuchtet, wo es noch nicht mal die Sonne gab und die Erde ward erhellt. Sie war richtig, richtig strahlend hell. Und dieser geschäftstüchtige Mann an diesem Nachmittag mit seinen Tannen, den hat es geplagt, dass er ganz klar gestohlen hat. Und jetzt ist er an den Richtigen geraten, so wie Susanne beschrieben hat. Er ist an den Richtigen geraten. Und wenn wir an den Richtigen geraten, so wie wir Schwaben das sagen, dann leuchtet Licht in unsere Finsternis. Dann leuchtet Jesus selber in unser Leben hinein. Durch Träume, durch das, dass er uns sagt, was zu tun ist. So hat sich dieser Mann aufgemacht und hat seinem schlechten Gewissen, dieser Finsternis, ein Ende bereitet. Und hat alles zurückgebracht. Und diese Geschichte drückt es ganz toll aus, wenn Jesus in unser Licht, also als Licht in unser Leben hineinscheinen darf, dann verändert sich unser Leben. Und genau dafür feiern wir Geburtstag von Jesus. Genau deshalb, dass Jesus in unser Licht, in mein Leben hineinscheinen darf. Ich muss nur gar nicht sagen, ja, und dann scheint Jesus in dein Leben hinein. Nee. Ich will nicht auf andere mit Fingern zeigen, nee, dann darf Jesus in mein Leben hineinscheinen. Und dann darf er mir zeigen, wo Finsternis ist. Wo es das braucht, dass sein Licht Dinge aufdeckt und verändert. Und das braucht so eine Zeit, wie wir das erlebt haben. So beim Urli, Jesus hat erst mal 30 Jahre lang ganz normal gelebt und gearbeitet. Wie bei diesem Mann, er hat erst mal ein paar Albträume gehabt. Und es war gut so, dass er irgendwann nachgegeben hat. Und so auch bei uns. Das Licht braucht Zeit, dass wir uns erst mal diesem Licht aussetzen. Dass es in unser Leben hineinscheinen darf. Dass Jesus zu uns kommen darf. Dass er Wohnung in uns nehmen darf. Und ist natürlich die Frage, wie kann so ein Licht in unserem Leben Wohnung, also wie kann das da hineinscheinen? Auch ganz einfach, indem er sich uns schenkt. So wie das der Förster gemacht hat und gesagt hat, naja, sie haben ja Kinder, da braucht es ein Kettcar, da braucht es ein Fahrrad, da braucht es eine, egal was für eine Weihnachtsgans oder was man auch immer essen will, Jesus schenkt sich uns. Und es wäre jetzt natürlich schön, wenn ich da jetzt noch eine halbe Stunde reden könnte, aber Jesus schenkt sich uns ja wirklich. Also er kommt ja nicht nur und sagt, ja, und dann, eigentlich will er euch ja was schenken, aber jetzt hört mir erst mal zu. Nee, Jesus schenkt sich uns wirklich. genauso wollen wir das heute im Kleinen auch machen. Jesus schenkt sich den Jüngeren und den Älteren, den Großen und den Kleinen. Und deswegen so ein kleines Licht für jeden von euch. Die Kinder bekommen ein bisschen was anderes. Die müssen ja auch noch nicht so ganz auf ihre, wie soll ich sagen, auf ihre Taille achten. Da ist schon noch was da. Deswegen, ihr Kinder, ihr bekommt was, wo man auch wirklich schmecken und spüren kann. Und ihr Erwachsenen, ihr guckt ja alle schon auf die Taille und auf das, was da so werden oder auch nicht werden kann. Ist ja klar. Deswegen, ihr Erwachsene, ihr bekommt so ein kleines Licht. Ja, einfach so ein dran Erinnerung, wer Jesus für dich und für mich sein möchte. Nämlich dein Licht. Und der zweite Aspekt ist, er möchte das Licht auch sein, gerade in einer Zeit, wo es ziemlich dunkel ist, das für all diejenigen, die darunter leiden, dass so viel Nacht und so wenig Tag im Moment gerade ist. Ich bin heute Morgen um 7:30 aufgewacht, gucke auf die Uhr, also habe zuerst auf die Uhr geguckt, dachte, 7:30, das kann nicht sein, draußen ist noch dunkel. Das geht doch gar nicht. Doch, Jesus ist Licht in dieser Dunkelheit. Er scheint in dieser dunklen Jahreszeit in unser Leben hinein. Und Jesus scheint auch in unser Leben hinein, wenn wir Licht zum Gehen brauchen. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen schon Licht angemacht hast, wo du aufgestanden bist. Ich habe es gebraucht, damit ich über nichts drüber fliege. Genau das möchte Jesus für uns sein. Er möchte Licht sein, dass wir sehen, wie der Weg mit ihm geht. Und er möchte auch Licht sein, damit er uns in unserem Leben zeigen kann, ganz einfach und ganz schlicht, wie unser Leben ihm ähnlicher werden kann, wie die Finsternis in unserem Leben abnimmt, wie wir näher und näher an ihn kommen. Ich denke, im Normalfall müssen wir keine Förster besuchen. Und doch vielleicht gilt es an der einen oder anderen Stelle auch so ein ganz klein wenig, das Gespräch irgendwo zu suchen, um zu sehen, wo kann ich Licht gegen Finsternis tauschen? Wo kann ich Vergebung in Anspruch nehmen, wo mein Leben einfach und schlicht noch nicht ganz im Sinne von Jesus gelebt ist? Heiligung nennen wir Erwachsenen, das ihm näher kommen. Und das gilt wirklich für alle, auch für die Menschen von der Band, Susanne, die haben nämlich noch nichts. Bin auch noch nicht fertig. Ja, wo ich ihm immer ähnlicher werden darf, wo ich strahlen darf. Genau das macht Jesus nämlich, dass er uns zu Licht machen möchte. An einer anderen Bibelstelle sagt er, wir sollen Salz und Licht für diese Welt sein. Wir sollen unser Licht nach oben stellen, nach oben halten. Ich erzähle es nochmal. Da hatte jemand, ich habe es letzten Sonntag schon mal erzählt, aber es gefällt mir einfach so gut, deswegen erzähle ich es nochmal. Da hatte jemand im Internet gefragt, wie verbringt ihr Weihnachten? Erinnert ihr euch noch dran, wo ich es erzählt habe? Und ich habe so gelesen und dann habe ich so überlegt, mal ganz ehrlich, ganz tief in meine Seele reingeblickt, dann habe ich so gedacht, naja, eigentlich könntest du was schreiben, dass du was gebacken oder sonst irgendwas hast. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich schreibe hin, wie wir Weihnachten verbringen. Wir lesen in der Bibel, wir reden mit ihm, wir singen mit ihm, wir sind ihm nahe. Klar, wir spielen auch miteinander in der Familie, das machen wir leidenschaftlich gern. Aber so diese Nähe Gottes zu suchen, und dann hat jemand drunter geschrieben, so gut, so gut. Und dieses Licht zu sein in unserer Gesellschaft, dass wenn uns jemand fragt, und wie verbringst du Weihnachten, gibst du dir auch die Binde voll, streitet ihr auch ohne Ende, müsst ihr auch gucken, dass Weihnachten irgendwie vorbeigeht. Nee, wir dürfen uns da outen. Wir dürfen wirklich sagen, was Weihnachten für uns ist. Das ist das Fest, wo wir für Jesus feiern. Lasst uns Licht sein. Amen.